Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und heute bringen wir euch eine Crossover-Folge mit dem Podcast Frau Hittisau des Frauenmuseums im vorarlbergerischen Hittisau. Mit Horst Nora Triesner spreche ich über Ein- und Ausschlussmechanismen in der Demokratie, über das viel zitierte Wir-Gefühl und wie sich dieses politisch instrumentalisieren lässt und die große Frage, ob sich in einer Welt der Aufrüstung überhaupt noch Friedensprozesse gestalten lassen. Gute Unterhaltung bei dieser Folge.
Frau Hittisau, das Frauenmuseum zum Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frau Hittisau. In der heutigen Episode spreche ich mit Judith Kohlenberger. Sie ist Soziologin und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien, vor allem zu Migrations- und Fluchtthemen. Sie ist außerdem eine der einflussreichsten öffentlichen Stimmen und hat unter anderem den Kurt-Rothschild-Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres für ihr Buch Das Fluchtparadox gewonnen. In der heutigen Folge versuchen wir im Gespräch mit Judith Antworten zu finden auf große Fragen zu Demokratie und Frieden. Dafür versuchen wir, Definitionen für diese Begriffe zu finden und uns zu fragen, was Frieden und Demokratie konkret auch im Alltag für uns alle bedeutet. Wir sprechen über das Wir-Gefühl, über Frieden als Prozess, wieso Repräsentation in Österreich nicht wirklich funktioniert und vieles mehr. Liebe Judith, danke, dass du die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Wir versuchen heute gemeinsam über den Begriff Demokratie zu sprechen und den Begriff für uns alle vielleicht auch etwas greifbarer zu machen. Demokratie bedeutet erstmal ein politisches System. Was würdest du sagen, was für Grundpfeiler, Merkmale braucht es, dass wir ein System überhaupt als Demokratie identifizieren und verstehen?
Also ich bin in Zeiten wie diesen sehr schnell bei der Unterscheidung zwischen liberaler und illiberaler Demokratie, weil ich glaube, da verläuft derzeit eine ganz wesentliche Trennlinie auf dieser Welt. Wir sehen ja nicht, dass sich die Demokratie mitten in der Nacht von einem Tag auf den anderen in eine Autokratie ändert. Aber wir sehen zunehmend Verfalls- und Erosionserscheinungen, die dazu führen, dass eine liberale Demokratie abgleitet in eine illiberale. Und deshalb bin ich bei dieser Definitionsfrage zuerst einmal bei der Frage, was eine liberale Demokratie ist. Und für mich hängt Demokratie ganz wesentlich mit der Wahrung von Grund- und Freiheitsrechten, von Menschenrechten zusammen. Man kann auch Demokratie haben ohne Menschenrechte argumentieren. Ich bin mir nicht sicher, dass das dann eine liberale Demokratie ist oder eine, die diesen Titel verdienen würde. Und ich betone das deshalb, weil ich natürlich in meiner eigenen Forschung, die sich mit Fragen von Flucht, Migration, Ankommen, Aufnahme befasst, immer wieder damit konfrontiert bin und zunehmend damit konfrontiert bin, dass vielleicht nicht die Menschenrechte, die Grundrechte insgesamt in Frage gestellt werden, aber dass die Universalität von Menschenrechten in Frage gestellt wird. Das heißt, die Unteilbarkeit, die Tatsache, dass wir alle Menschenrechte haben und dass man nicht die Menschenrechte für eine Gruppe abstellen kann, während sie für die anderen weiter bestehen. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die immer deutlicher zutage tritt und die, glaube ich, auch die Demokratie in den Grundpfeilern betrifft. Und der andere Aspekt, der mir sehr wichtig ist beim Thema Demokratie, ist die Frage der Partizipation. Wer darf überhaupt teilhaben an einer Demokratie, an demokratischer Mitbestimmung? Das ist mehr als nur, unter Anführungszeichen, das aktive und passive Wahlrecht. Demokratische Partizipation kann sich in vielen Dimensionen äußern. Aber ich glaube, das aktive und passive Wahlrecht steht wirklich ganz im Mittelpunkt einer Demokratie. Und da vollziehen sich auch heute noch wichtige Anerkennungs- und Wahlkämpfe tatsächlich in dem Sinne, dass es darum geht, dass auch alle hier lebenden Menschen, die nicht nur hier leben, sondern auch hier arbeiten und Steuern zahlen, eine Stimme haben und repräsentiert sind, weil unsere Demokratie funktioniert eben durch dieses Repräsentationsprinzip.
Bleiben wir vielleicht noch beim Thema Repräsentation.
So wie wir jetzt Demokratie in der Theorie erklärt haben, geht die Herrschaft ja vom Volk aus. Wie ist es jetzt aber in der Praxis, wenn laut Studien jede fünfte Person in Österreich nicht wahlberechtigt ist? Also wie repräsentativ kann eine Demokratie sein und wer darf eigentlich alles nicht mitentscheiden?
Also die Tatsache, dass in der Demokratie nur ein kleiner Teil mitbestimmt, das ist ja etwas, was die Menschheit über Jahre und Jahrhunderte hinweg bewegt hat. Und diese Anerkennungskämpfe, wer ist denn Teil des Demos, also Teil des Wahlvolkes als solches, das ist ein ganz zentraler Anerkennungskampf, ein ganz zentraler zivilgesellschaftlicher Kampf, der über Jahrhunderte hinweg gewesen. Wenn wir zurückdenken, auch das Frauenwahlrecht, das allgemeine Frauenwahlrecht ist gar noch nicht so alt, wie wir meinen. In Österreich etwas mehr als 100 Jahre alt, in der Schweiz überhaupt erst in den 70er Jahren eingeführt. Aber es gibt noch viele andere Anerkennungskämpfe, die sich da vollzogen haben. Und ich glaube, ein wichtiger ist davon tatsächlich die Tatsache, dass wir jetzt in Österreich in einer klassischen Einwanderungsgesellschaft einen immer größeren Anteil der hier sesshaften Bevölkerung haben, die auch in keinem anderen Land so gut verwurzelt und eingegliedert ist wie in Österreich, die aber dennoch nicht wahlberechtigt sind, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das ist eine ganz wesentliche demokratische Lücke, die sich immer weiter auftut tatsächlich, auch weil das verbunden ist unter anderem mit Altersfragen. In den jüngeren Kohorten sind wesentlich mehr Menschen, die im wahlfähigen Alter, also über 16 wären, aber nicht wahlberechtigt sind, als bei den älteren Kohorten. Und es ist ein Stadt-Land-Thema, weil in der urbanen Bevölkerung tendenziell viel mehr Menschen sogenannten Migrationshintergrund haben, nicht österreichische Staatsbürgerschaft und dadurch nicht wahlberechtigt sind. Und das hat massive Auswirkungen auf, würde ich sagen, den gesamten politischen Diskurs, weil sich natürlich wahlwerbende Parteien darauf einstellen, wo sind Stimmen zu holen und wo nicht, ganz klar. Und auf der anderen Seite hat es aber auch Einfluss auf das Wahlergebnis, das wir am Sonntagabend erhalten. Vor allem auf Bundesebene muss man einfach klar konstatieren, urbane Zentren und allen voran Wien ist unterrepräsentiert im Wahlergebnis auf Bundesebene, weil verhältnismäßig wenig Menschen dort wahlberechtigt sind, wenn wir das vergleichen mit anderen Bundesländern. Und die junge Bevölkerung ist unterrepräsentiert im Wahlergebnis. Und das hat auch zur Folge, dass Themen, die vielleicht eher jüngere Kohorten beschäftigen, ja, darunter etwa Einsatz oder gegen den Klimawandel, dass das tatsächlich dann nicht oder weniger relevantes Thema ist und das vor allem auch nicht im Wahlergebnis abgebildet ist. Das heißt, wir sehen uns schon auch in einer Zeit, wo wir meinen, dass das demokratische System nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa gut gefestigt ist, gut ausgebaut ist, gut eingeübt ist, sehen wir uns immer noch konfrontiert mit demokratischen Defiziten. Und solange diese nicht adressiert sind, stellt sich natürlich schon diese etwas provokante Frage: Leben wir denn wirklich in einer Demokratie, in der das Recht vom Volk ausgeht? Weil die Frage, die daran geknüpft ist, ist, wer ist denn überhaupt das Volk und wer darf mitbestimmen? Und das ist eine wesentliche, die eigentlich ständig und stetig neu verhandelt werden muss, so wir denn nicht wollen, dass diese Lücke weiter aufgeht.
Wenn wir nun versuchen, Demokratie etwas runterzubrechen auf vielleicht so eine Gefühlsebene, dann verbinden wir damit ein Gefühl von Wir. Ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Gefühl von Kollektivität, von Frieden, von Solidarität, von so Gemeinschaft. Und du hast darüber auch ein ganzes Buch geschrieben, über dieses Wir-Gefühl, was dieses überhaupt bedeutet und wie wir uns selber einem Wir zuordnen, vor allem aber auch zugeordnet werden. Und du beschreibst das Wir darin als etwas sehr Flüchtiges, Wandelbares, Konstruiertes und vor allem auch etwas mit einem gewissen Exklusionsfaktor. Was hat das denn für Folgen für unser demokratisches Zusammenleben?
Also das Spannende an diesem Wörtchen Wir, beziehungsweise ein Wir-Gefühl, fand ich ja, dass es beides ist. Es ist auf der einen Seite sehr wandelbar, sehr flexibel, sehr flüchtig, wenig greifbar und fassbar. Auf der anderen Seite ist es aber unglaublich wirkmächtig und man kann sich auch diesen Zuschreibungen oder Hineinordnungen in ein Wir, in eine bestimmte Gruppe, derer kann man sich nicht erwehren. Ja, es ist beides gleichzeitig. Und das zeigt sich ja vor allem bei der Frage der Zugehörigkeit zum Volk, zum Wahlvolk, zum Demos, beziehungsweise zur Staatsangehörigkeit, wo wir sehen, das ist nicht willkürlich und vor allem hat die Zugehörigkeit zu einem solchen nationalen Wir massive Auswirkungen auf die Chancen und Möglichkeiten, die ich im Leben erhalte. Das ist das eine, dass davon mein Reisepass abhängt und meine Mobilitätsmöglichkeiten in einer Welt wie der hiesigen, also in welche Länder weltweit ich visumsfrei reisen kann oder mit relativ wenig Aufwand ein Visum bekomme. Das trifft dann auf einen zu, wenn man den österreichischen Pass hat, dann ist es so, dass man in sehr viele Länder der Welt problemlos einreisen kann. Das trifft viel weniger auf Menschen zu, die einen afghanischen oder syrischen Pass haben. Die können quasi nirgendwo hinreisen, zumindest nicht regulär und sicher. Und das andere ist eben die Frage der Mitbestimmung, die ganz zentral ist. Und in einer mobiler werdenden Welt, in klassischen Einwanderungsgesellschaften, wo wir leben, ist natürlich auch diese Frage, nicht nur gehöre ich jetzt aktuell zum Zeitpunkt meines Ankommens dazu, sondern werde ich perspektivisch irgendwann überhaupt dazugehören? Das ist ja eigentlich das Versprechen, das hinter diesen ganzen Integrationsdebatten steht, ne? Leistung durch Integration. Wenn du das und jenes erfüllst, Deutsch lernst, einen Job findest, Gebräuche annimmst, Werte teilst, wie auch immer, dann wirst du dazugehören. Dann bist du Teil des Wirs. Und es zeigt sich aber, und da gibt es viele, viele Studien, nicht nur für Österreich, sondern eigentlich gesamt durch die europäische Landschaft, dass dieser zweite Teil der Gleichung sehr selten und manchmal gar nicht eintritt. Ja, dass Menschen den Eindruck haben, sie erfüllen all diese Kriterien, damit sie Teil des Wirs werden, check. Aber sie machen dann die Erfahrung im Alltag, so wirklich zugehörig werden sie nicht wahrgenommen. Und das hängt schon auch in Österreich ganz konkret mit der Frage der politischen Partizipation zusammen, weil das ist der eine Punkt, wo eine Zugehörigkeit aufgrund der sehr, sehr strengen Einbürgerungsgesetze in Österreich wirklich schwierig zu erlangen ist. Und selbst wenn man formell als Österreicher, als Österreicherin anerkannt ist, machen viele im Alltag die Erfahrung, als echter Österreicher gilt man dann nicht. Ja, man ist es zwar laut Pass, aber man fühlt sozusagen, man spürt diese Zugehörigkeit nicht, weil da immer noch etwas ist, was einem trennt, die Herkunft, die Ethnizität, die Abstammung, man könnte fast schon sagen, eine völkische Vorstellung von Zugehörigkeit, die sich sehr stark vor allem in den deutschsprachigen Ländern weiterhält.
Mir fällt dazu ein Begriff ein, den du im Buch auch verwendest, der Begriff Othering. Kannst du noch mal vielleicht erklären, was damit genau gemeint ist und vor allem so die Frage, brauchen wir für ein Wir-Gefühl immer die Abgrenzung vom anderen und muss es immer negativ sein?
Die Abgrenzung wohl insofern schon, als sogar eine Demokratie immer auch Ausschluss braucht. Also Demokratie lebt davon, gewisse Menschen einzuschließen in den Demos, das Wahlvolk, aber dadurch automatisch andere auszuschließen. Ja, wir haben eben keine globale Gemeinschaft, wo wir alle wahlberechtigt sind. Unsere Welt ist nationalstaatlich organisiert und Nationalstaaten und eben Demokratien in diesen Nationalstaaten funktionieren nach dem Prinzip der Zugehörigkeit und das heißt auch Zugehörigkeit zum Wahlvolk, was aber auch heißt, ich muss irgendjemanden auch ausschließen können, sonst macht der Einschluss keinen Sinn. Ja. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad brauchen wir schon immer auch eine Abgrenzung von denen, die halt nicht dazugehören, was an sich noch nicht zu problematisieren ist. Ich ziehe da gerne immer die Parallele zur Entwicklungspsychologie. Es ist ein wesentliches Entwicklungsstadium im Heranreifen eines jungen Menschen, eines Kindes, dass das kleine Baby irgendwann realisiert, ich bin nicht in Symbiose mit meiner Mutter, sondern ich bin eine eigene Entität. Ja, hier endet das Ich und hier beginnt das Du. Und diese Abgrenzungserfahrung ist ganz, ganz wesentlich. Problematisch wird es dann, wenn das Ganze, so wie es du jetzt auch skizziert hast, in eine Abwertung oder Ausgrenzung umschlägt. Ja, das wäre dann etwas, was wir als Othering bezeichnen, im Extremfall. Und das wird vor allem politisch stark instrumentalisiert, wenn es nicht nur darum geht, wir Österreicher sind anders als die Deutschen. Ich verwende jetzt ein Beispiel, das jetzt politisch zwar auch aufgeladen ist, aber vielleicht anders, also mit anderen Herkunftsgruppen. Das ist sozusagen klar, dass wir nicht gleich sind. Ja, wir haben einen anderen Pass und wir haben auch andere Gepflogenheiten und das ist ja auch manchmal ganz witzig aufgeladen. Problematisch wird es dann, wenn ich aber diesen anderen, wie auch immer sie sind, negative Eigenschaften zuschreibe, häufig auch mit dem Mehrwert dahinter, dass ich dann das eigene Wir erhöhen kann. Ja, und wir sehen das auch noch in den heutigen Debatten immer wieder. Ich denke an so schablonenhafte Diskurse wie das eingewanderte Patriarchat. Da geht es ja nicht nur darum, den anderen, das sind meistens dann muslimische Einwanderer, denen quasi patriarchale Vorstellungen zuzuschreiben, sexistische Haltung zuzuschreiben, sondern gleichzeitig kommt dann ganz praktisch so im Windschatten daher, Wir haben das Problem Patriarchat gelöst, ja. Also es ist ganz klar ein Problem der anderen. Die bringen es wieder über die Hintertür herein. Aber wir können unseren Status dadurch eigentlich erhöhen und uns reinwaschen, ja. Und diese Dialektik beobachten wir sehr, sehr häufig beim Begriff des Otherings. Es ist ja von der Konzeption her ein Begriff, der entstanden ist im postkolonialen Kontext, wo es darum ging, zu legitimieren, warum denn der weiße europäische Kolonialherr notwendigerweise über dem kolonialen Objekt steht, ja, und Leute einfach versklaven darf, in Abhängigkeiten bringen darf, Bodenschätze ausbeuten darf, ihre Frauen zu sich holen darf, sie selber verknechten darf und so weiter. Und das wurde damit legitimiert, dass man sagt, auf ganz natürliche Art und Weise steht der Kolonialherr, weil er ist zivilisiert, er ist gebildet, er ist weiß, etc., der steht über den vermeintlich unzivilisierten barbarischen kolonialen Objekten. Und das hat dort den Ursprung. Das ist vielleicht nicht mehr in dieser Vehemenz heute spürbar und sichtbar, aber lebt tatsächlich in anderen Formen der Ausgrenzung und der Abwertung weiter.
Anhand des Frauenwahlrechts beschreibst du, dass sich die Definition dieses Wirs auch historisch sehr gewandelt hat und dies auch immer wieder und ständig tut. Frauen waren in Österreich zum Beispiel bis 1918 gar nicht wahlberechtigt und in der Schweiz zum Beispiel erst 1990 auf der kantonalen Ebene. Wer entscheidet damals und heute, wer eigentlich Teil des Wirs sein darf und wer nicht?
Entscheiden tut das dann die gewählte Volksvertretung, wenn, und das hat die Geschichte immer wieder gelehrt, entsprechend Druck von unten geschaffen wurde. Also keine dieser Anerkennungs- und Zugehörigkeitskämpfe der letzten 250 Jahren hätte sich problemlos oder einfach automatisch abgespielt. Im Gegenteil, ja. Menschen sind im Kampf ums Wahlrecht zu Tode gekommen. Gerade die Suffragettenbewegung, also der Kampf der Frauen um das Wahlrecht, hat das deutlich gezeigt, wo sowohl bürgerliche Frauen als auch Frauen der Arbeiterklasse sich wirklich mit Leib und Leben dafür eingesetzt haben und auch zu Tode gekommen sind, damit sie das Wahlrecht erhalten. Und das zeigt sich ganz, ganz deutlich, wieso dieser Druck dann auch notwendig ist, weil eben erst durch eine breite Allianz in der Bevölkerung und durch entsprechend ja auch eine gewisse Radikalität im Auftreten der Menschen dann auch bewusst wurde, warum es so zentral ist, dass eben auch weitere Gruppen der Bevölkerung Anerkennung erhalten, indem sie Teil des Wahlvolkes werden, indem sie eine Stimme erhalten. Was wir auch immer wieder sehen, wenn wir so das ein bisschen nachzeichnen, ja, diesen Kampf der Zivilgesellschaft auch um Anerkennung und Zugehörigkeit, dann sieht man, dass das eine ist sozusagen der Druck von unten, die breiten Allianzen, die gefunden werden müssen. Es war beispielsweise beim Kampf ums Frauenwahlrecht schon auch wesentlich, dass sich Männer gefunden haben, die auch dafür eingetreten sind und die eine wichtige Brücke dann hineingelegt haben in jenen Teil der Bevölkerung, der eh schon wahlberechtigt war. Ist aber auch ganz zentral nicht zu vergessen, dass immer auch die Zeit reif sein muss. Wir sprechen da in der Soziologie von einer Plastizität, also wie Plastilin quasi, eine Formbarkeit der Zeit, wenn tatsächlich solche transformativen Momente möglich sind. Mit Blick aufs Frauenwahlrecht muss man konstatieren, das war vor allem nach dem Ersten Weltkrieg so, weil während des Weltkrieges waren die Männer an der Front, sind dort gestorben oder sind versehrt zurückgekehrt. Während des Krieges und auch noch danach mussten dann die Frauen ganz viele dieser Tätigkeiten verrichten, die früher nur den Männern offen standen. Und jetzt gab es aber keine Alternative. Und plötzlich waren Frauen als Schaffnerinnen aktiv, als Beleuchterinnen abends, als sie Laternen angezündet haben, als Fähnriche an der Front sogar, weil man ihre Arbeitskraft gebraucht hat. Und dann ließ sich natürlich nach dem Krieg, nachdem die Männer auch nur teilweise zurückgekehrt sind, das Argument nicht mehr aufrechterhalten, Frauen hätten ein zu kleines Gehirn und ich weiß nicht, was man sich damals alles einfallen hat lassen, um nicht auch solche intellektuell wie auch körperlich fordernden Tätigkeiten wie Männer zu verrichten. Das hat dann einfach nicht mehr funktioniert, das Argument. Und dann war es auch ganz klar, die Frauen lassen sich diese Rechte, die sie während des Krieges erhalten haben, aus der Notwendigkeit heraus nicht mehr wegnehmen. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den man auch beachten muss.
Ich würde gern kurz was zitieren aus seinem Buch. Zitat Anfang: Schmerzhafte Konflikte, Debatten, Diskussionen und Auseinandersetzungen sind notwendig, ja sogar ein positiver Zwischenschritt zur tatsächlichen Heilung, zu einem größeren gemeinsamen Wir. Zitat Ende. Was genau meinst du damit? Und Was ist so die Funktion eigentlich von Konflikt in einer demokratischen Gesellschaft?
Ich würde jetzt Konflikte per se einfach auch als notwendig in der Demokratie deshalb sehen, weil Demokratie im allerbesten Verständnis eine Form des Streites ist, ja, eine Form der Auseinandersetzung ist, die man aushalten muss. Und das scheint mir ganz wesentlich, dass wir in Zeiten zunehmender Polarisierung und ja, einer vielleicht virtuell stark gekippten Debattenkultur dieses konstruktive Streiten auch verlernt haben, beziehungsweise jede Form der Auseinandersetzung, jede Form des Dissensus und Widerspruches sofort einmal als negativ wahrnehmen, ja, als irgendwie, es würde sofort etwas entzweibrechen in der Gesellschaft. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, erst durch den konstruktiven Streit, die konstruktive Debatte, kommt man auch zu etwas Gemeinsamen, ja, muss man sozusagen sich auch einüben, weil ja hinter dieser Streitfähigkeit, und das kennt man vielleicht aus dem höchstpersönlichen Bereich, steht ja, dass grundsätzlich jeder auch ein Interesse an diesem Gemeinwesen hat. Also wenn mir etwas gänzlich egal ist, wenn ich überhaupt kein Interesse mehr habe an der Thematik, dann werde ich mich nicht vehement dafür einsetzen. Dann gehe ich erst gar nicht in die Auseinandersetzung. Ja?
Ich glaube, das kennen wir auch aus dem höchstpersönlichen Bereich, weil wir nur dann noch überhaupt in einen Streit miteinander gehen, wenn uns die Sache noch interessiert, wenn es uns noch was wert ist. Und das ist zunehmend etwas geworden, merke ich, was für viele Menschen schwierig zu verhandeln ist. Dieses Widerspruch aushalten, andere Meinungen aushalten, die mitunter auch hitzige Debatte aushalten, weil wir immer weniger Räume haben, in denen uns das gelingt. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass der virtuelle Raum ein Raum ist, wo das gelingen kann. Da arbeitet der Algorithmus im Hintergrund gegen uns, ja, treibt uns immer weiter auseinander. Und man hat vor allem nicht das menschliche Gegenüber vor sich. Ich sehe nur den Text, den irgendjemand auf einer Plattform losgelassen hat, aber ich sehe nicht die ganzheitliche Person im Hintergrund. Ich glaube, das ist ganz zentral. Also ich würde schon dafür plädieren, wieder analoge Räume zu finden, in denen man in die Auseinandersetzung gehen kann. Und im virtuellen Raum vielleicht eher darauf zu achten, wann kann ich denn eine Strategie einsetzen, die ich als strategisches Schweigen bezeichnen würde. Ja, wir wissen leider, selbst die bestgemeinte Kontraposition im virtuellen Raum, etwa wenn ich irgendwelche Mythen oder Halbwahrheiten über Flucht oder Asyl richtigstellen will, verursacht leider, wenn ich dann auf dieses Posting antworte und versuche richtigzustellen, dass das originale Posting mit den Lügen und Mythen erst recht wieder groß gemacht wird. Ja, sozusagen im Feed wieder nach oben kommt, wieder mehr Sichtbarkeit generiert bekommt. Und das hängt natürlich mit den großen Tech-Monopolen im Hintergrund zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Plattformen damit Geld machen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges demokratisches Thema. Die liberale Demokratie kann man nur retten, wenn man genau diese Plattformen reguliert und verhindert, dass sie uns immer weiter auseinandertreiben und in solche absolut gekippten Debatten hineinführen, wo keine konstruktive Streitkultur mehr möglich ist.
Konflikte oder auch Kriege werden ja sehr oft als das Gegenteil von Frieden verstanden. Wie würdest du Frieden definieren? Und bedeutet Demokratie quasi die Anwesenheit von Frieden und Krieg die Abwesenheit davon?
Also es gibt ja diesen Wahlspruch vieler zivilgesellschaftlicher Bewegungen, der lautet No Justice, No Peace. Und ich glaube, das ist ganz zentral in Zeiten wie diesen, dass wir uns vergegenwärtigen, auch gerade deshalb, weil viele illiberale und autoritäre Kräfte weltweit diesen Friedensbegriff für sich so stark instrumentalisiert haben, dass Frieden um jeden Preis eben nicht bedeuten darf, dass gewisse Gruppen in der Gesellschaft oder gewisse Konfliktparteien ihrer Rechte beraubt werden. Und das ist dann der Preis des Friedens. Das ist kein echter Friede, ja. Und das muss man ganz deutlich so sehen, dass echter Friede auch immer mit Gleichberechtigung einhergeht und damit, dass Gerechtigkeit herrscht, dass beispielsweise Kriegsverbrechen gesühnt werden, ja, auf der individuellen Ebene wie auch auf der nationalstaatlichen Ebene, dass Verantwortliche eben auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist gerechter Friede und nur das ist auch nachhaltiger Friede. Alles andere, könnte man sagen, ist ein Scheinfrieden.
Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen in einer Situation wie der jetzigen, wo wir deutlich wahrnehmen, dass sich teilweise auch die Diskursräume so stark verschoben haben. Ja, wir leben in einer Welt, in der Aufrüstung zum neuen Ideal geworden ist, in der wir über Wehrhaftigkeit sprechen, auch Wehrhaftigkeit der Demokratie. Was notwendig ist, das möchte ich in einer Welt wie der jetzigen gar nicht kleinreden, und das ist natürlich zentral, aber bei alledem darf, glaube ich, die Bemühungen um einen echten, einen gerechten Frieden nicht in den Hintergrund geraten. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass beides im Fokus bleibt. Also ja, wie verteidigen wir die liberale Demokratie in einer Welt, in der Autokratien im Vormarsch sind? Muss man, und das ist eine harte Frage, die Demokratie mitunter, im Extremfall sogar mit der Waffe verteidigen? Ich würde mir da viel mehr offene Debatte zu dieser Frage wünschen, nicht einfach nur ein Ja oder Nein. Und auf der anderen Frage aber schon, wie können wir bereits jetzt dafür sorgen, dass Friede in welcher Form auch immer, eher in welchen Weltregionen, wo auch immer eintritt, ein nachhaltiger und gerechter Friede ist. Und wir wissen aus bisherigen Friedensprozessen, die sich vollzogen haben auf dieser Welt, vor allem auch im 20. Jahrhundert, dass es einen ganz zentralen Faktor gibt, der dafür sorgt, dass der Friede auch ein nachhaltiger ist, nämlich wenn man Frauen von Beginn an in Friedensprozesse mit einbezieht. Das wissen wir einfach, dass wenn Frauen von Beginn an auf allen Entscheidungsebenen mit am Tisch sitzen, dass dann der Friede tendenziell, ja, das sozusagen der Friede, der ausverhandelt wird, der Friedensvertrag, der geschaffen wird, der Waffenstillstand, der geschaffen wird, tendenziell einer ist, der ausgleichend wirkt, der alle Ebenen der Gesellschaft mit einbezieht, der dafür sorgt, dass nicht nur die Kriegsparteien und die Mächtigen ganz oben davon profitieren, sondern dass das Ganze auch Effekte hat für die Gesellschaft als solches. Deshalb, das wäre eine unmittelbare Ableitung, die man treffen kann. Wir wissen also, wie es funktioniert, und wir wissen damit auch, welche Bedingungen geschaffen werden müssten, damit wir in solch einen nachhaltigen Frieden kommen. Und ich glaube, die Vorbereitungen dafür kann man bereits jetzt treffen. Ja, es ist zu spät zu sagen, dann in dem Moment, wenn die Waffen wirklich schweigen, beginnt man mit dem Prozess. Eigentlich müsste das Ganze schon parallel laufen. Und man müsste eben in der Verteidigung der Demokratie eigentlich immer auch den Friedenserhalt oder die Neuschaffung des Friedens mitdenken.
Ich würde gern ganz kurz konkret noch auf diese Forschung eingehen, die du gerade erwähnt hast, dass Frauen eben, also wenn die Teil von diesen Friedensverhandlungen sind, dass Frieden dann nachhaltiger und stabiler sei. Was hat es damit auf sich? Sind Frauen dann tendenziell einfach friedvollere Wesen? Also was hat das eigentlich zu bedeuten?
Ja, also ich würde sagen, das ist weniger in der Biologie einer Frau angelegt als in ihrer gesellschaftlichen Rolle, die ja häufig eine ist, wo sie viel unmittelbarer auch mit den Alltagssorgen und Nöten konfrontiert ist, die sich auftun in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir haben das eine ist natürlich die soldatische Ebene, jene, die kämpfen und auch sterben an der Front, ganz, ganz wesentlich. Aber es gibt eben auch die Dimension der Zivilisten, ja, wie die Zivilbevölkerung betroffen ist. Und das ist ja nicht nur, aber schon auch ganz massiv durch Kampfhandlungen, durch Bomben, die fallen, durch Erschütterungen etc. Man verliert das Haus, die Wohnung, man wird ausgebombt etc. Das hat ja auch viele weitere Folgeeffekte zur Folge, die dann auch lange noch, nachdem formell Friede eingekehrt ist, andauern. Etwa die Versorgungslage, die Infrastruktur, die Versorgung mit Energie, in dem Fall jetzt auch mit Internet, mit anderen Themen, sehen wir derzeit in der Ukraine ganz deutlich, selbst in jenen Regionen, wo vermeintlich keine Bomben mehr fallen oder die relativ sicher sind, jetzt aus kriegspolitischer Sicht, die aber dennoch nicht wirklich zu einer Rückkehr einladen, weil dort, weiß nicht, am Tag 3 Stunden vielleicht Elektrizität herrscht und mehr nicht, also wo man eigentlich überhaupt kein gutes Leben führen kann. Diese Dinge sind viel unmittelbarer da, auch weil Frauen sehr oft, und das wissen wir ja, weiterhin jene sind, die für die Versorgung ihrer Familie, ihrer gesamten Gemeinschaft zuständig sind. Dieser Gemeinschaftsfaktor ist bei Frauen, auch bei der Integrationsarbeit, viel stärker ausgeprägt. Ja? Frauen sind sozusagen viel mehr verwoben auch in diesem gemeinschaftlichen Zugang und haben haben dadurch einen besseren Blick auch auf das, was denn Friedensprozesse, Friedensverhandlungen für die Zivilgesellschaft bedeuten und was es deshalb auch braucht. Ja. Und natürlich ist auch der Zugang zur Macht ein ganz, ganz anderer, weil ich habe damit begonnen, von Menschenrechten und Grundrechten zu sprechen. Und ganz zentral ist natürlich die Frage auch der gleichen Rechte, der Gleichberechtigung. Und da sind Frauen wohl aufgrund ihrer eigenen Gleichberechtigungsgeschichte und ihres Kampfes um Anerkennung wesentlich sensibler darauf abgestimmt und eingestimmt, dass sie genau das auch einfordern in solchen Friedensprozessen.
Also wir haben jetzt über Frieden gesprochen, würde ich sagen, auf einer Metaebene. Frieden kann man aber, glaube ich, genauso wie Demokratie auch als, wenn wir das runterziehen auf eine Gefühlsebene, wenn man das so begreift, stelle ich mir gerade ein bisschen so die Frage, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Integration und der Zugehörigkeit in Aufnahmeländern, wie zum Beispiel Österreich. Und was würdest du sagen, wann fühlen sich dann Menschen in Österreich oder wodurch bedroht, dass dann ihr unter Anführungszeichen Frieden verloren geht? Also wo zeigt sich denn das in vor allem diesen Integrationsdebatten?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist da sicherlich die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung und der Ausgrenzung, die Menschen erfahren. Und das ist einerseits strukturelle Diskriminierung. Das stimmt schon, dass das mittlerweile der häufigste Bereich ist, den wir uns ansehen. Also wo ist das System eigentlich so veranlagt, dass ich als Person mit Migrationshintergrund, mit nicht weißer Hautfarbe quasi und Anführungszeichen automatisch schon einmal eine schlechter gestellte Position habe. Das gibt es immer noch in vielen Bereichen. Es gibt diese viel zitierte Blindstudie, die immer wieder durchgeführt wird, wo man einen und denselben Lebenslauf mit einem klassisch österreichischen Namen und mit einem Passfoto einer weißen Person verschickt und dann noch einmal mit einem ausländisch klingenden Namen und einer Person of Color als Foto. Und jetzt kann man sich schon denken, wo häufiger Einladungen zum Bewerbungsgespräch hereintrudeln, ja, obwohl es der ein und derselbe Lebenslauf ist. Also das zeigt strukturelle Diskriminierung. Es gibt aber immer noch, und das ist mir wichtig zu sagen, ganz offene, direkte, individualisierte Diskriminierung. Wir haben vor einiger Zeit eine Studie unter geflüchteten Frauen in Österreich durchgeführt. Da hat jede vierte afghanische geflüchtete Frau angegeben, dass sie seit ihrer Ankunft in Österreich, das waren oft nur einige Monate erst, schon einmal in der Öffentlichkeit angeschrien, angespuckt wurde oder tätliche Gewalt erfahren hat. Also das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Viele haben das der Tatsache zugeschrieben, dass sie aufgrund des Kopftuchs, das sie tragen, sich markiert fühlen in der Öffentlichkeit, dass sie klar erkennbar sind als andere, als Fremde und dass da sehr viel Aufladung passiert ist. Und wir sehen das ja auch jetzt noch ganz stark in dieser sehr hitzig geführten Kopftuchdebatte. Und das verhindert aber auch diese Formen der Diskriminierung, dass man sich überhaupt einlassen kann auf diese Aufnahmegesellschaft, dass man überhaupt die Zugehörigkeit sucht, ja, dass man sozusagen auch Integrationsleistung zu bringen gewillt ist, wenn man eigentlich davon ableitet, die wollen mich ja ohnehin nicht. Also warum soll ich mich dann bemühen, wenn das ohnehin nicht funktioniert. Das ist sehr gefährlich, würde ich sagen, als gesellschaftliche Gemengelage. Deshalb gilt es da genauer hinzuschauen, wo denn solche Ausschlussmechanismen noch bestehen, weil sie nämlich nicht nur für die Betroffenen selbst, vorrangig natürlich für diese, ganz, ganz massive Schlechterstellung bedeuten, sondern eigentlich die gesamte Gesellschaft als solche schwächt. Ja, wenn wir Leute ausgrenzen, wenn wir sie nicht mit einbeziehen, ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, ihre Kompetenzen nicht mit hineinnehmen, dann schwächt uns das als Gesamtgesellschaft. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Eine integrierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo gleiche Rechte, Gleichberechtigung herrscht, ist auch eine stärkere, gesündere, reichere Gesellschaft.
Ich denke, also was du gerade gemeint hast mit eine integrierte Gesellschaft wäre für alle eine bessere Gesellschaft. Wie kann man Menschen diesen Fakt vermitteln? Weil das ist ja, glaube ich, oft auch ein Problem, dass das irgendwie für Menschen zu weit weg erscheint, beziehungsweise diese Vorstellungskraft davon fehlt, dass ihnen nachhaltig das auch was bringen würde, wenn unsere Gesellschaft diverser und integrierter wäre. Wie schafft man das, dass diese Glaubwürdigkeit davon oder diese Perspektive emotional ankommt bei den Leuten?
Ich merke, dass der persönliche Faktor ein ganz wichtiger ist, also dass man auch in den persönlichen Austausch mit Menschen kommt, die vielleicht nicht alle Merkmale teilen, die man selbst in sich trägt, die also ein wenig im im Aushalten des Andersseins schulen, man aber gleichzeitig merkt, etwas gibt es ja dennoch, das uns verbindet, nämlich die gemeinsame Menschlichkeit. Ich glaube, dieser persönliche Austausch, und da bin ich wieder ganz stark im analogen und nicht im virtuellen Raum, ist zentral, wird aber immer schwieriger, weil uns immer mehr diese Räume abhanden kommen, wo wir diesen Austausch fördern können. Da, glaube ich, kann viel auch an Abbau von Vorurteilen, von Ressentiments und so weiter passieren. Was es natürlich sonst auch noch braucht, ist, glaube ich, schon ein Thema, das uns sehr stark betrifft, nämlich die Tatsache, dass immer mehr postfaktisches Wissen um vermeintlich Integration, Diversität und andere Themen an uns dringt. Ja. Also, dass wir in einer Welt leben, wo es auch mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz jetzt so einfach ist wie nie in der Menschheitsgeschichte davor, ganz, ganz viele Unwahrheiten ganz weit über den Globus zu verbreiten und sie auch noch täuschend echt aussehen zu lassen. Und das verhindert dann aber, glaube ich, auch, dass wir überhaupt eine gemeinsam geteilte Realität haben. Ja, eine Faktenbasis, ohne die ehrlicherweise eine liberale Demokratie gar nicht bestehen kann. Und das sehe ich auch als ganz, ganz große Gefahr. Das heißt, es braucht schon auch ein deutliches Eintreten für diese gemeinsam geteilte Realität, indem man auch Zahlen, Daten, Fakten vermittelt, aber immer auch versucht, die emotionale Ebene mitzunehmen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Gefühle erreichen uns dort, wo es Fakten gar nie hinschaffen. Das wissen wir aus der Forschung. Und es ist ganz wesentlich, die Dinge miteinander zu verbinden. Und ich glaube, dann kann man auch diesen Mehrwert von Vielfalt, ja, Vielfalt heißt ja, jeder bringt andere Ressourcen mit ein und deckt damit aber auch die Defizite des anderen zu. Ja, also man stärkt sich gegenseitig, indem eben nicht alle ganz gleich sind. Das noch einmal zu verdeutlichen, wäre, glaube ich, ganz zentral. Und das geht dann aber auch nur dann wirklich authentisch, wenn ich selber die Erfahrung machen darf, im Austausch mit Vielfalt, dass tatsächlich auch ich selber davon profitiere.
Wir sind nun schon fast am Ende unseres Gesprächs. Eine Sache würde ich jedoch noch gerne kurz ansprechen, und zwar war vor ein paar Tagen in den Medien eine Schlagzeile mit, dass die Zahl der Autokratien weltweit gerade auf einem Höchststand sei. Und das zeigt der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung. Und ich möchte jetzt nicht so belastend auch aufhören, deshalb die Frage an dich. Was haben wir in Österreich konkret in den letzten Jahren im demokratischen Miteinander vielleicht verlernt, und was können wir vor allem in Zukunft wieder besser machen auf einer Makroebene, aber eben auch auf einer zwischenmenschlichen Individualebene?
Das eine habe ich, glaube ich, schon erwähnt, nämlich gutes Streiten wieder lernen, andere Meinungen aushalten lernen, dem anderen das Anderssein lassen, ja, und gerne auch in Widerspruch gehen zu diesem Anderssein, aber dennoch akzeptieren, dass nicht jeder meine Meinung, meine Haltung, aber auch meinen Blick auf die Welt teilt. Ja, das ist wesentlich, das ist auch Vielfalt. Ich glaube, ansonsten ist es schon zentral in einer Welt, die zunehmend auf Isolationismus, auf ein unser Land zuerst setzt, dass man da nicht den Blick über den Tellerrand verliert und dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass man nur in einem Gefüge, ganz konkret als Österreich im Gefüge der Europäischen Union stark ist, in einer Staatengemeinschaft, in einer internationalen Gemeinschaft, also Verbündete finden, die auch noch diesen Wert der liberalen Demokratie hochhalten und sich auch einsetzen dafür. Das scheint mir wichtig. Wir leben in einer Welt, in der wir alle miteinander verbunden sind, ob wir es wollen oder nicht. Das scheint mir ganz zentral. Und im Höchstpersönlichen kann man sich natürlich für die Demokratie so einsetzen, indem man einerseits diese schon erwähnten weiterhin stattfindenden Anerkennungskämpfe mit sich trägt, sich etwa für mehr Möglichkeiten der politischen Partizipation für zugewanderte Menschen einsetzt, ja, sich auch für ein vielleicht ein wenig liberaleres Einbürgerungsrecht in Österreich einsetzt und gleichzeitig auch sich mit Demokratiefragen auseinandersetzt. Ja, das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer angenehm, es ist auch nicht immer bequem, aber die Demokratie lebt natürlich davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch damit auseinandersetzen. Das heißt jetzt nicht gleich, dass ich sofort eine politische Partei mich anschließen muss, aber es kann bedeuten, dass ich mich politisch weiterbilde, dass ich Tageszeitungen lese, dass ich kritische Berichterstattung verfolge und dass ich mich mit Kernfragen der Demokratie auch wirklich auseinandersetze und natürlich, wenn ich es habe, mein Wahlrecht auch wirklich in Anspruch nehme und am Sonntag zur Wahlurne gehe, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist, glaube ich, so das Basic ein wenig, aber wichtig auch natürlich mit der entsprechenden Vorinformation. Das scheint mir ganz zentral zu sein. sein. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne wirklich viel auch schon dazu beitragen im unmittelbaren Umfeld, nämlich auch durch die eigene Vorbildwirkung, die man dann hat. Ja, es ist nicht nur so, dass ich das für mich selber mache, sondern ich bin dadurch auch idealerweise ein Role Model oder Inspiration für andere, die erkennen, was denn alles möglich ist, auch an demokratischer Mitbestimmung. Mir hat mal nach Österreich geflüchteter Mensch damit die Augen geöffnet, dass er gesagt hat, ihr wisst ja gar nicht, was ihr für Möglichkeiten habt in diesem Land. Ihr könnt jederzeit auf die Straße gehen und demonstrieren und euch wird nichts passieren. Ihr werdet nicht eingesperrt werden, ihr werdet nicht verhaftet werden, ihr werdet nicht angegriffen werden von der Polizei. Im Gegenteil, die Polizei ist dazu da, euer Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu schützen. Ja? Und das ist so ein Privileg in liberalen Demokratien, dessen wir uns oft gar nicht bewusst sind. Das nehmen wir als gegeben hin. Und das müssten wir eigentlich viel, viel öfter einsetzen als ganz zentrale Waffe, auch im Kampf gegen autoritäre und illiberale Kräfte.
Vielen Dank. Ich habe jetzt einiges Neues über Demokratie gelernt. Ich hoffe, ihr ZuhörerInnen auch. Danke fürs Gespräch und bis hoffentlich bald in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Ich hoffe, dass euch die Folge mit Judith gefallen hat. Ich konnte persönlich sehr viel aus dem Gespräch mitnehmen und fand vor allem so faszinierend, wie faktenbasiert und klar sie geschafft hat, Dinge zu definieren und zu formulieren, die für uns nicht zu Demokratie forschende Personen oft unglaublich komplex wirken. Und genau dafür braucht es, glaube ich, eben Wissenschaft und Leute wie Judith, die uns die Welt so sachlich und genau erklären können. Danke also nochmals für das Interview. Und Sie, liebe ZuhörerInnen, sind hoffentlich bei der nächsten Folge wieder mit dabei, in der es um das Thema, wie feministisch kann Liebe sein, gehen wird. Bleibt also dran und bis bald!